Der Inspektor eilte von dannen, um seine Nachforschungen wieder aufzunehmen. Er entdeckte Spuren, die ganz deutlich darauf hinwiesen, dass man das Gold an der erwähnten Stelle aufgestapelt hatte. Aber inzwischen war es wieder entfernt worden und nichts deutete auf das neue Versteck hin. Einen Anhaltspunkt hatte man allerdings und der Inspektor selbst machte mich am nächsten Morgen darauf aufmerksam. »Dieser Weg wird von Motorfahrzeugen wenig benutzt«, erklärte er, »und an einigen Stellen haben wir sehr deutliche Reifenspuren gefunden. Der eine Reifen hat eine dreieckige Vertiefung, die eine unverkennbare Spur hinterlässt. Wir fanden sie an beiden Toren, also haben wir zweifellos das richtige Fahrzeug erwischt. Es gibt nicht viele Leute im Dorf, die einen Lastwagen besitzen, höchstens zwei oder drei. Kelvin, der Drei-Anker-Wirt, hat zum Beispiel auch einen.« »Was war Kelvin ursprünglich von Beruf?«, fragte Newman. »Ein merkwürdiger Zufall, dass Sie gerade diese Frage stellen, Mr. Newman. In seiner Jugend war Kelvin Taucher.« Newman und ich warfen uns einen Blick zu. Die einzelnen Stücke schienen sich ja wunderbar in das Mosaik einzufügen. »Sie haben wohl nicht erkannt, ob einer der Männer am Strand Kelvin war?«, fragte der Inspektor. Newman schüttelte den Kopf. »Leider kann ich darüber nichts sagen«, bedauerte er. »Ich hatte wirklich nicht viel Zeit, mich umzusehen.« Der Inspektor gestattete mir freundlicherweise, ihn zu den drei Ankern zu begleiten. Die Garage lag in einer Seitenstraße. Die großen Türen waren geschlossen, aber wir entdeckten eine kleine Seitentür, die offen war, und sahen das Fahrzeug darin. Eine sehr kurze Untersuchung der Reifen genügte dem Inspektor. »Wahrhaftig!« »Wir haben ihn«, rief er aus. »Hier auf dem linken Hinterrad ist das Dreieck in seiner ganzen Größe.« »Nun, Mr. Kelvin, trotz all Ihrer Ränke werden Sie sich aus dieser Angelegenheit nicht herausreden können.« Raymond West hielt kurz inne. »Nun«, meinte Joyce, »ich sehe weiter kein Rätsel darin, es sei denn, man habe das Gold niemals gefunden.« »Das Gold hat man nie gefunden«, entgegnete Raymond, »und auch Kelvin hat man nicht geschnappt. Er war wohl zu gerissen für Sie, aber ich verstehe nicht ganz, wie er es fertiggebracht hat. Aufgrund der Reifenspur wurde er vorschriftsmäßig verhaftet. Jedoch trat ein unvorhergesehenes Hindernis ein. Gerade gegenüber der großen Garagentür befand sich ein Häuschen, das eine Künstlerin für den Sommer gemietet hatte.« »Oh, diese Künstlerinnen«, rief Joyce lachend dazwischen. »Ganz recht. Diese spezielle Künstlerin war einige Wochen krank gewesen und wurde jetzt von zwei Krankenschwestern betreut. Die Nachtschwester hatte an dem bewussten Abend ihren Sessel ans Fenster geschoben. Sie erklärte, dass der Lastwagen die gegenüberliegende Garage nicht hätte verlassen können, ohne von ihr gesehen worden zu sein. Und sie sagte unter Eid aus, dass der Wagen in jener Nacht die Garage nicht verlassen habe.« »Das ist kein Problem«, erklärte Joyce. »Die Krankenschwester ist natürlich eingeschlafen. Meistens geht das so.« »Das soll schon vorgekommen sein«, sagte Mr. Petherick diskret. »Aber es will mir scheinen, dass wir Tatsachen ohne genaue Prüfung hinnehmen. Bevor wir die Zeugenaussage der Krankenschwester akzeptierten, sollten wir ihre Glaubwürdigkeit genauestens prüfen. Dieses mit so verdächtiger Schnelligkeit gelieferte Alibi ist dazu angetan, Zweifel zu wecken.« »Die Künstlerin hat aber auch eine Aussage gemacht«, wandte Raymond ein. »Sie erklärte, sie habe Schmerzen gehabt, die sie fast die ganze Nacht wachgehalten hätten. Und sie würde bestimmt das Motorengeräusch des Wagens gehört haben, besonders in der Stille, die auf dem Sturm folgte.« »Hm«, meinte der Pfarrer, »das ist natürlich ein Beweis mehr. Besaß Kelvin selbst ein Alibi?« »Er behauptet, dass er von 10 Uhr an zu Hause und im Bett gewesen sei, konnte aber keine Zeugen zur Unterstützung dieser Aussage beibringen.« »Die Sache ist ganz einfach«, erklärte Joyce. »Die Krankenschwester muss eingeschlafen sein und die Patientin ebenfalls. Kranke Leute bilden sich immer ein, sie hätten die ganze Nacht kein Auge zugetan.« Raymond West warf einen fragenden Blick auf Dr. Pender, der nachdenklich sagte, »Wissen Sie, dieser Kelvin tut mir eigentlich leid. Wer einmal einen schlechten Namen hat, dem wird so allerlei angehängt. Kelvin war im Gefängnis gewesen. Abgesehen von der Reifenspur, die allerdings zu bedeutsam ist, um einen bloßen Zufall darzustellen, spricht außer seiner unglückseligen Vergangenheit nichts gegen ihn.« »Und was meinen Sie dazu, Sir Henry?« Sir Henry schüttelte den Kopf. Zufällig ist mir dieser Fall bekannt, also darf ich mich nicht äußern. Und wie steht es mit dir, Tante Jane? Was ist deine Meinung?
Die würden dir nicht gefallen, lieber Neffe. Die jungen Leute halten nicht viel von den Ansichten der Älteren, das habe ich schon gemerkt. Es ist besser, man schweigt.
Unsinn, Tante Jane. Heraus mit der Sprache.
»Nun, lieber Raymond«, begann Miss Marple, während sie ihr Strickzeug hinlegte und zu ihrem Neffen hinüberblickte, »ich bin vor allen Dingen der Ansicht, dass du in der Wahl deiner Freunde vorsichtiger sein solltest. Du bist so leichtgläubig, mein Lieber, und lässt dich so rasch einwickeln. Das liegt wohl daran, dass du ein Schriftsteller bist und so viel Fantasie hast.« Diese Geschichte mit der spanischen Gallione. Wenn du älter wärst und mehr Lebenserfahrung hättest, würdest du sofort auf der Hut gewesen sein. Noch dazu bei einem Mann, den du erst wenige Wochen kanntest.
Sir Henry ließ plötzlich ein homerisches Gelächter erschallen und schlug sich kräftig auf das Knie. »Da haben Sie aber eins aufs Dach gekriegt, Raymond«, rief er. »Miss Marple, Sie sind wundervoll. Ihr Freund Newman, mein Junge, hat noch einen anderen Namen, mehrere sogar. Im Augenblick weilt er nicht in Cornwall, sondern in Devonshire, genauer gesagt in Dartmoor, als Sträfling im Princetown-Gefängnis. Wir haben ihn nicht bei einem Diebstahl der Goldbarren erwischt, sondern bei der Plünderung der Stahlkammer in einer Londoner Bank. Dann untersuchten wir seine Vergangenheit und fanden eine beträchtliche Portion des gestohlenen Goldes im Garten von Pole House vergraben. Es war eine raffinierte Idee. An der ganzen kornischen Küste schwirrten Geschichten umher von gesunkenen Gallionen und Goldschätzen. Daher fiel der Taucher nicht auf, und später wäre aus diesem Grund auch das Gold nicht aufgefallen. Aber man brauchte einen Sündenbock, und für diesen Zweck war Calvin geradezu ideal. Newman hat seine kleine Komödie sehr gut gespielt, und unser Freund Raymond mit seinem Ruf als Schriftsteller war ein einwandfreier Zeuge.
»Aber die Reifenspur«, beharrte Joyce. »Oh, das ist mir gleich aufgefallen, meine Liebe, obwohl ich von Autos nichts verstehe. Ein Rad lässt sich leicht auswechseln, das habe ich schon oft beobachtet. Und Sie konnten natürlich ohne weiteres ein Rad von Calvins Wagen abnehmen, es durch die kleine Tür in die Seitengasse tragen und es an Mr. Newmans Wagen montieren. Dann fuhren Sie Mr. Newmans Wagen durch das eine Tor zum Strand, füllten ihn mit Gold und brachten ihn durch das andere Tor zurück. Später haben Sie dann das Rad wieder an Mr. Calvins Wagen montiert, während ein anderer Bursche aus der Gruppe Mr. Newman im Graben fesselte. Sehr unbehaglich für ihn. Und wahrscheinlich dauerte es länger, als er erwartet hatte, bis man ihn fand. Vermutlich hat der Mann, der sich als Gärtner bezeichnete, diesen Teil des Komplotts ausgeführt.«
»Warum gebrauchst du den Ausdruck, der sich als Gärtner bezeichnete, Tante Jane?« fragte Raymond neugierig.
»Nun, er kann doch kein richtiger Gärtner gewesen sein. Kein Gärtner arbeitet am Pfingstmontag, das weiß doch jeder.«
Lächelnd faltete Miss Marple ihr Strickzeug zusammen.
»Diese geringfügige Tatsache hat mich eigentlich erst auf die richtige Fährte gebracht.«
Sie blickte zu Raymond hinüber und fuhr fort.
»Wenn du erst einmal ein Haus und einen Garten hast, lieber Raymond, wirst du über solche Kleinigkeiten auch Bescheid wissen.«